In gewissem Sinn ist es kaum zu glauben, dass wir damit also schon zum Abschluss von unserem riesen Evangelium von Jesus Christus kommen, wo uns ja jetzt doch seit dem letzten Sommer, also seit dem August, begleitet hat. Und obwohl es wahrscheinlich die längste Predigtserie ist, die wir überhaupt hatten, die längste Predigtserie ever, ist es doch ernst gemeint, dass wir schon zum Abschluss kommen. Wir kommen schon zum Abschluss. Es gibt noch so viel zu sagen. Wir könnten noch so viel tiefer gehen. So einfach mehr reingraben in das Wort. Und einige Glückliche haben sich ja dazu aufgemacht und sind in der Big Group zum Römerbrief und gehen dem noch weiter nach. Aber ich glaube, etwas von dem, was wir doch aus dieser Zeit können mitnehmen können, ist, so dass wir merken, wow, Gottes Wort dreht, es verhebt und wir können noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer gehen. Und es wird einfach immer nur noch herrlicher, schöner, stärker, freisetzender, mächtiger, kraftvoller, weil Gott so ist. Er ist so treu, er ist so gut. Und mit seinem Wort hat er alles geschaffen, sagt uns die Bibel auf den ersten Seiten. Seine Worte haben alles bewirkt und Jesus Christus sagt, dass Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird bleiben. Weil es so ganz anders ist als Menschenwort. Sein Wort hat Kraft. Es gibt keine andere Kraft, die Menschenleben verändern kann. Man kann Menschen zu etwas zwingen. Man kann versuchen, mit viel Disziplin das Verhalten zu ändern. Aber Gottes Wort hat Kraft, dich und mich von innen her neu zu machen, wiederherstellen, aufbauen, fröhlich machen, bis wir irgendwann alle so strahlen wie der Janik. Und so tiefen entspannt sind auch ganz... Na gut, selbst schaffen wir vielleicht nicht. Aber bis zu dem... Nein, Gottes Wort vermag das alles. Weil es befreiend ist, weil es freispricht, weil es uns Mut zuspricht, weil es uns den Weg zeigt zum Heil, sagt die Bibel, zur Freiheit, zur Erlösung, raus aus Bundenheit, raus aus Abhängigkeit und durch alle tiefen, dunklen Täler, durch die wir gehen. Weil es nicht einfach etwas Oberflächliches ist, man sagt, ja, kommt schon gut. Aber durch alle dunklen Täler, durch die unserem Leben führt uns das Wort, gibt uns Hoffnung, hebt uns und dort, wo unsere Kraft zum Ende kommt, gibt es uns neue Stärke, neue Zuversicht, neuen Fokus nach vorne, weil Gott treu ist. Weil er treu ist und bis zum letzten Atemzug haben wir eine Hoffnung, die immerwährende, ich habe den Clips darüber geredet, die immerwährende Hoffnung und der immerwährende Trost. Wieso? Weil Gott gut ist und weil er uns gerne hat, weil er unser Leben will, weil er uns aufbauen will, weil er uns stärken will, Zuspruch geben will, weil er mit uns sein will. Er will unsere Kraft sein, er will unseren Halt sein, er will unsere Zuversicht sein und er versagt nie. Die ganze Bibel von zuvorderst bis zuhinterst und auch mein eigenes Leben. Ich hoffe, auch dies ist voll davon, dass Gott treu ist und gut ist und alles haltet, was er verspricht. Gott kommt nie zu spät. Er kommt oft später und manchmal so viel früher, als wir es gerne gehabt hätten oder uns gedacht hätten. Aber er kommt nie spät, er ist immer genau richtig. Gott ist treu und er ist es wert, dass wir all unsere Hoffnung, all unseren Glauben, all unser ganzes Sein und sogar unsere Entscheidungen, ja sogar unser Geld, wie auch immer, alles, was wir sind und haben, auf ihn ausrichtet, ihm hingehen, ihm anvertrauen und entlang von seinem Wort gehen. Gott ist treu, Gott ist treu. Und niemand von uns wird da runterlassen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und er sehnt sich so danach, dich können, in seine Arme zu nehmen, dich können aufbauen, dir können Mut zusprechen. Oh, Gott ist treu. Lasst uns ihm zuwenden. Und so vieles hat uns der Römerbrief darüber noch zu sagen. So einen mächtigen, mächtigen Brief. Und vielleicht sind deine Erwartungen auf die heutige Predigt also besonders hoch, oder so einen multiplen Abschluss. Das ist irgendwie ganz würdig, muss das sein. Oder ein Finale Furioso. Und dann vielleicht muss ich dich in dem Fall enttäuschen. Weil das hier, heute, den wenigen Minuten, wo wir noch bleiben, das ist die hätte, könnte, würde, täte Predigt. Es hätte in diesen verbliebenen Kapiteln noch so vieles, worüber man predigen könnte, was sich auch lohnen würde, wenn man es dann nur täte. Wir könnten auf die 26 Personen eingehen, die Paulus persönlich grüßt in dem Abschluss. Die Schönheit von Diversität, von der Unterschiedlichkeit, wie schön dass das ist in der Gemeinde. Die Notwendigkeit von Ergänzung und dass der Paulus ein Teamplayer war von erster Güte. Es gäbe vieles dazu zu sagen, dass der Römerbrief das überragende Stück Weltliteratur oder Meisterstück, für mich Krönung überhaupt von Weltliteratur, dass das Stück von der Phoebe, von einer Frau, überbracht worden ist und was das über den Paulus und sein Verständnis von der Frau in der Gemeindezeit, wie freisetzend das ist, wenn man das würde verstehen. Und man hätte Grund, darüber nachzudenken, wie die Pläne, die der Paulus gehabt hat, zuerst nach Jerusalem, dann nach Rom, um auf Spanien zu kommen, so beschreibt er es in den letzten anderthalb Kapiteln, wie die Pläne so ganz anders in Erfüllung gegangen sind, als er es sich gedacht hat. Und was das uns heute noch zu sagen hat. Aber wie so vieles anderes, müssen wir auch das alles auf der Seite lassen, sodass es die hätte, könnte, würde, täte Predigt ist und zu einer ganz schlichten Zwei-Punkte-Predigt verkommt. Mein erster Punkt ist der Fokus und die Ausrichtung von Paulus, wo uns vom Anfang bis zum Schluss vom Brief entgegenkommt. Der Mann, der hat so einen Fokus gehabt, so determiniert gewesen, so ganz ausgerichtet auf das eine Ziel. Und ich lese aus dem 15. Kapitel, Verse 16, 17, 18 und 20. Wie ein Priester im Dienst der guten Nachricht, so beschreibt er seinen eigenen Dienst jetzt in dem Abschluss nochmal vom Brief. So arbeite ich darauf hin, dass sie, das sind Menschen aus diesen Völkern, die Gott noch nicht kennt haben, außerhalb also von Israel, dass sie eine Opfergabe werden, an der Gott Freude hat, weil sie durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Versteht man nicht gerade auf den ersten Punkt, wir können es auch nicht vertiefen, aber wir nehmen es mal so. Denn ich würde niemals wagen, von etwas zu reden, was nicht Christus durch mich gewirkt hätte. Menschen aus nicht-jüdischen Völkern wurden Gott gehorsam durch mein Reden und Tun. Es war eine Ehre für mich, die Freudenbotschaft dorthin zu tragen, wo Christus noch nicht bekannt war, um nicht auf einem fremden Fundament zu bauen. Wenn wir unser Kapitel 1 erinnern, dann werden wir Gemeinsamkeit wahrscheinlich nochmal erkennen und uns daran erinnern, ich nehme den 5. Vers und da heißt es, er hat uns in seiner Gnade zu Aposteln gemacht und uns beauftragt, Menschen aus allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens zu führen, damit sein Name dadurch geehrt wird. Eine kurze Klammer, die ich möchte auftun, damit wir es erfassen können. Es ist ja so eine Sache mit dem Gehorsam und wir haben auch gesehen, das ist ein Thema, das sich durch den Römerbrief hier durchzieht. Aber da haben wir es so schön und gut formuliert. Das ist aus dem Anfang vom Römerbrief. Glaubensgehorsam oder eben zum Gehorsam im Glauben. Und die zwei Wörter, die gehören zusammen. Einfach nur Gehorsam, das ist tot, das ist erzwungen, erwirkte Disziplin, das ist auch etwas, wo man nicht einfordern kann und man in der ganzen Bibel so nicht findet. Obwohl natürlich die Kirchengeschichte voll ist von dem, mit grosser Tragik. Aber der Gehorsam Gott gegenüber ist immer ein Folge vom eigenen Glauben und Glauben ist das gleiche Wort wie Vertrauen. Die zwei gehören zusammen. Am Anfang steht das Vertrauen. Wenn ich Gott vertraue und ich sage Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, dann ist es eine völlig natürliche, logische Folge davon, dass ich in dem Sinne gehorsam bin. Das ist gar nichts Besonderes. Das ist gar nicht, wo eigentlich man noch gross herausstreichen, weil ich schon klar, wenn ich erkannt habe, wie Gott ist, wie sehr er mich liebt, wie gut er ist, wie treu er ist, so wie ich es eingangs versucht habe zu sagen, dann ist ja logisch, dann möchte ich diesen Weg laufen. Von außen betrachtet, die Folge ist gehorsam. Von innen betrachtet, der Auslöser ist die Liebe. Darum gehen die zwei Hand in Hand. Ich kann nicht sagen, boah, Gott, ich glaube an dich und ich koche nicht. Geht gar nicht. Es matcht nicht, oder? Und umgekehrt kann ich aber auch nicht sagen, oh, ich koche. Aber ich vertraue dir gar nicht, ich kenne dich gar nicht, ich liebe dich gar nicht. Das ist nicht das, was die Bibel meint, oder? Und jetzt also der erste Punkt, der volle Fokus von Paulus, Botschaft rausbringen zu diesen Menschen. Und nein, ich kippe da nicht da rein, um zu sagen, wir alle müssen kleine Paulus werden, weil schon zur damaligen Zeit waren nicht alle kleine Paulus gewesen. Er bezeugt in dem Text, im Vers 19 oder 20, wo wir es finden, wo er sagt, ich bin von Jerusalem bis Illyrien. Das ist gewissermaßen, wenn da Italien ist, dann ist da Provinz Illyrien, also so Kroatien und Bosnien-Herzegowina. So, ich bin also von Jerusalem bis nach Illyrien gegangen und habe das Wort verkündet. Und, er hat gesagt, jetzt habe ich da keinen Raum mehr, jetzt muss ich weiterziehen nach Spanien. Und das ist nicht auch jeden einzelnen Menschen, der Gottes Wort gehört, sondern er hat den Fokus gehabt und gesagt, schau, da sind jetzt Gemeinden gegründet. Und damit ist meine Arbeit als Apostel gemacht, ich gehe weiter. Aber die Gemeinden da, die sind ja da und die machen weiter. Das heisst, schon damals sind nicht alle einfach kleine Paulus gewesen, die bam, 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 überall herumgezogen sind, sondern es hat Gemeinden gegeben. Und die haben dort gewirkt. Und so hat alles seinen Platz, oder? Lass uns das in guter Balance behalten und nicht reinkippen und sagen, jede und jeder von uns müsste ein Paulus sein. No way, es hat einen Paulus gegeben. Und natürlich Hurra und Halleluja für alle Menschen, wie auch ein Micha, der sich rufen lässt und sagt, hier, wir wollen rausgehen, wir wollen uns auch als Apostel einsetzen, um Neues zu gründen. Ja, oder? Apostel haben ihre Berechtigung, aber es braucht auch alle anderen. Und ich meine nicht nur den vielfältigen Dienst, sondern ich meine auch jede Weitergabe, die die Gemeinde braucht. Haben wir es? Aber der Punkt, wie fokussiert er in dem ist, also ja, er ist bei Apostel, ja, er hat seine Sendung und bam, er ist in dem. Mit dem einen Ziel, dass Gottes Name geehrt wird. Und wir sehen das insbesondere dann noch da in dem Briefschluss. Lass uns den ganz reinziehen. Dem aber, der die Macht hat, euch Kraft zu geben. Gemäß meinem Evangelium oder eben meiner Botschaft, meiner Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem ewigen Willen des ewigen Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht worden. Kurzfassig von dem wäre Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten. Um alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Da haben wir es wieder. Also ganz am Schluss vom Brief kommt er nochmal auf das zurück. Ihm, dem einen weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Mein erster Punkt besteht also nicht drin, wir müssen alle umrennen und werden wie der Paulus. Das bringt nichts, weil es geht darum, dass wir verstehen, zu was an welche Stelle und wie hat Gott mich gesetzt? Wie hat er mich gedacht? Welche Gabe hat er mir gegeben? Weil das haben wir auch nächsten Sonntag, der zweite Teil. Wie heisst es richtig? Nein, nächsten Sonntag haben wir vergessen. Nächsten Gottesdienst aktiv natürlich. Danke, Heidi, für deinen Blick. Wie heisst es einmal richtig? Meine Berufung leben. Jetzt ist es gegangen. Gut. Wir sehen, es funktioniert, wenn man nicht verheiratet ist, sondern einfach ein gutes Arbeitsverhältnis hat. Aber Hirn und Maul sind da verteilt. Meine Berufung leben, wo es darum geht, also zu erkennen, wie hat Gott mich gesetzt, welche Gaben hat er mir gegeben. Und jetzt endlich und final mein erster Punkt, in dem meine Vollgas zu geben. Nicht jemand anders zu sein. Nicht eine andere Geschichte versuchen zu haben. Ich habe meine Geschichte. Mit Gott, mit Menschen. Ich habe meinen Weg, meine Gaben, meine, nennen wir es da gleich, Berufung, meine Sendung. Aber die ganze Leben mit dem einen Ziel, und dort dürft ihr wieder übereinstimmen, dass Gott geehrt wird. Der Paulus, der so unterwegs ist und an all die verschiedenen Städte kommt, der könnte sich ja treiben lassen von der Not der Menschen, weil die ist schreiend. Er könnte sich treiben lassen von der Notwendigkeit, dieser Finsternis zu widerstehen und dagegen zu wirken. Er könnte sich treiben lassen von all dieser Ungerechtigkeit und der Notwendigkeit, Gerechtigkeit hineinzubringen. Und alles wären gute Gründe, aber der Paulus hat einen einzigen Fokus, dass Gott geehrt wird. Und aus dem heraus entsteht aus anderen, dass Menschen wiederhergestellt werden, dass Gerechtigkeit geschaffen wird, dass Hoffnung entsteht und so weiter. Und er hebt die Spur. Und da drin ist er uns ein gigantisches Vorbild. Mein erster Punkt. Der zweite Punkt, den ich suche, weil ich gerade live am Kürzen bin. Der zweite Punkt, der Paulus hat nicht nur den unglaublichen Fokus gehabt, sondern wie das ganze Spektrum an Kraft und Ausrüstung. Also, er hat in dem gelebt. Was ich vorher so gesagt habe, oder? Er hat gewusst, wer er ist, er hat gewusst, was seine Geschichte ist, er hat gewusst, welche Gaben ihm Gott gegeben hat, er hat sich noch mehr von dem ausgestreckt und ist so wirklich mit dem, ein blödes Bild vielleicht, aber wirklich so mit dem ganzen Waffenarsenal ist er unterwegs gewesen. Und er beschreibt das so ganz kurz und sagt, Menschen aus nichtjüdischen Völkern wurden Gott gehorsam, von dem haben wir es gehabt, durch mein Reden und Tun in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Heiligen Geistes. Mein zweiter Punkt. Wenn wir unser Leben ganz ausgerichtet haben, dass Gott geehrt wird, dann stimmt schon mal richtig. Wenn wir zweitens uns ausstrecken danach und sagen, Gott, ich will nicht nur durch mein Reden. Oder vielleicht fängt es ja dort schon an und das ist okay. Wir sind dort, wo wir sind. Vielleicht merkst du, oh, ich wünschte mal, ich würde schon mit dem Reden anfangen. Dass mein Reden Gott würde ehren, dass mein Reden würde von Jesus zeugen. Er geht weiter und sagt, das Tun. Dem haben wir es schon oft gehabt. Genau, oder? Dass mein Tun zur Ehre von Gott ist. Gott, ich will so leben. Ob mich irgendjemand sieht oder nicht, ich will so leben, dass ich dich ehre damit. Dass dein heiliger Name geehrt wird. Das ist der Einstieg vom sogenannten Vaterunser, von dem Gebet, das du vielleicht kennst. Dein heiliger Name soll geehrt werden. Dein heiliger Name soll geehrt werden. Mit dem fängt alles an. Und jetzt geht er weiter. Und sagt, ich habe auch gewirkt in Kraft. Und so etwa in den letzten 170 Jahren, spätestens nach der Aufklärung oder mit der Aufklärung, haben ganz viele Menschen ganz viel Energie darauf verwendet, um zu erklären, dass die Kirche kraftlos sein muss. Und bis heute gibt es Leute, die sich das zum Anliegen gemacht haben, um zu erklären, dass wir eigentlich kraftlos sein müssen und einfach nur da sitzen und warten, bis Jesus kommt. Sie sagen, dass es Zeichen und Wunderwirkung auf dem Heiligen Geist nicht mehr gibt. Aber der Paulus, der sagt, ich habe gewirkt in der Kraft. In der Kraft. Mit Zeichen und mit Wunder. Ich habe gewirkt in der Kraft vom Heiligen Geist. Da möchte ich uns mit hineinnehmen und ich möchte einen Gedanken aufnehmen, wenn ich nur die Seite wiederfinde. Und da will ich von Wille und wie dem Bild kurz ein bisschen Farbe geben. Vielleicht hast du auch schon mal die Apostelgeschichte gelesen, das ist das Buch vor dem Römerbrief, und hast vielleicht dort zwei Sachen festgestellt. Nämlich, dass es erstens darum geht, dass Gemeinden entstehen. Der Unterschied von Anfang Apostelgeschichte zu Ende Apostelgeschichte ist nicht, dass Wunder geschehen sind, das ist schon durch die ganze Bibel so gewesen, das ist gar nichts Neues. Sondern der Unterschied ist, dass Gemeinden entstanden sind, eben von Jerusalem bis Illyrien und noch weiter überaus. Und das Zweite, dass die Gründungen von diesen Gemeinden oft eine unmittelbare Folge sind von Zeichen und Wunder. Oder dass die Entstehung der Gemeinde begleitet ist von Zeichen und Wunder. Wir denken da an lokale Erdbeben in einem Gefängnis. Wir denken da an Dämonenaustreibungen von dieser Frau mit dem Wahrsagergeist und so weiter und so fort. Also, und genau so ist das hinhergegangen. Also einerseits das Wort und das Tun mit der Kraft, der Zeichen und der Wunder vom Heiligen Geist. Und jetzt erst kurz angetönt, es gibt Menschen, die ausgehend von einem einzigen Vers, nämlich 1. Korinther 13, 10, behauptet, dass diese Zeichen und Wunder nur für die Zeit der Apostel bestimmt waren und sie nachher aufgehört haben. Fertig. Gibt es nicht mehr. Das, was er da schreibt, ist nicht für uns. Was wie eine einleuchtende Erklärung aussieht für die Kraftlosigkeit der westlichen Kirche, ist in meinen Augen eine beeindruckende Realitätsverweigerung, als hätte es zum Beispiel die Herrenhuter nie gegeben. Als hätte Azusa Street nicht stattgefunden. Als könnte man den Wesley und sein Wirken unter den Teppich kehren. Als würden sich die Tausende und Tausende von bezeugten Wundern, von unheilbaren Krankheiten, Geheilten, Blinde, die sehend worden sind, Verkrüppelte, die gerade worden sind, von der Maria Etter und vom Smith Wigglesworth oder Rainer Bonke, als könnte man die einfach wegerklären. Oder als der, dass der Sachenabbruch, dass es in China bis zum heutigen Tag an der Tagesordnung ist, dass die Gemeinde Tote auferweckt, Kranke gesund gemacht und Dämonen austrieben wird, sodass die Gemeinde in China unaufhörlich und immer schneller wächst. Ganz so wie die Zeiten von den Apostel. Hätte, könnte, würde, täte. Und so ist es doch auch für uns an der Zeit, zum Fragen, ob wir nicht vielleicht alles daran setzen sollten, um der Kraftlosigkeit der Gemeinde ein Ende zu setzen. Zum Aufhören glauben, dass wir ernsthaft dazu verdammt sind, einfach dort zu sitzen und zu warten. Zum Aufhören zu glauben, dass die Kraft, die Paulus davor redet und Jesus uns verheißen hat, als wäre die nur irgendwie für 40 Jahre gewesen. Wäre es nicht an der Zeit, um dem ein Ende zu setzen, indem wir uns gemeinsam und intensiver als je zuvor miteinander ausstrecken und dafür beten, dass wir neu erfüllt werden mit der Kraft vom Heiligen Geist, sodass durch uns, durch dich und mich wieder Zeichen und Wunder geschehen. Und dass du und ich in der Kraft vom Heiligen Geist unterwegs sind und dass du und ich dafür bekannt werden, hey, wenn du ein Problem hast, wenn du krank bist, was auch immer, dann musst du zu dem gehen. Wo der Nick Ripken der hat Bücher geschrieben und hat Christen in der verfolgten Welt interviewt. Gefragt hat chinesische Christen, ja, wie nennen euch die Leute denn? Also, was werden ihr angeschaut? Dann hat er ganz entspannt gesagt, sie nennen uns die Toten auferwecken. Also, hey, wenn du einen Toten hast, musst du zu denen gehen, die lösen es. Und wie wäre es, wenn du und ich auch für das bekannt würden? Weil Gott ist es am Tun. Auf anderen Ecken von dieser Welt, heute, hier und jetzt. Wie wäre es also, wenn wir uns miteinander würden ausstrecken? Und der Paulus sagt, ich fange bei Jesus an. Jesus sagt, Lukas 11, 13, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen der Heilige Geist geben, der darum bittet. Verstehe mich richtig, ich habe vorher gesagt, was der Paulus gegangen ist, die einen sind gesetzt als Apostel, die anderen für Diakonie, die anderen für Gastfreundschaft. Wir haben die unterschiedlichsten Gaben. Jede und jede hat aber Gaben und hat eine Sendung auch bekommen in dem. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, dann sagt Jesus nicht, schau mal, die einen haben, die anderen nicht. Und, nein. Dann sagt Jesus selber, wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, wo ihn darum bittet. Und wie wäre es jetzt, wenn immer mehr von uns würden anfangen, als GL haben wir den Entscheid gefällt, schon vor einigen Monaten, und wir haben wieder angefangen und gesagt, wir eifern, wir bitten um mehr vom Heiligen Geist und seine Gaben. Und wie wäre es, wenn immer mehr dazukommen? Daheim miteinander. Dass das unser Gebet wird. Gott, gib uns mehr vom Heiligen Geist. Und ich möchte zwei Bilder ausmalen, dass ihr es verstehen könnt. Stellt euch auch vor, in Schnelle, die schon ein bisschen in der Bibel gelesen haben und Geschichten von Jesus kennen. Stellt euch vor, Jesus wäre auf die Welt gekommen, also Weihnachten, bam. Und er wäre am Schluss gestorben. Aber dazwischen, in diesem Dienst, wäre er unterwegs gewesen, er hätte predigt. In der Synagoge, wie seine Gewohnheit ist, so heisst die Schrift. Aber er hätte kein einziges Zeichen und kein Wunder tun. Nichts Sturmstillung, nichts Propfvermehrung, nichts Totenauferweckung vom Jüngling von Naim oder Lazarus oder irgendetwas ähnliches. Nichts von all dem. Er wäre unterwegs und hat predigt. Er hätte dann nicht können sagen, wenn er schon mir nicht glaubt, dann glaubt wenigstens meine Wunder. Und in der Kürze der Zeit, wenn du das kurz vorstellst, er wäre also nur unterwegs und hätte nur geredet. Und er hat gesagt, Himmlisch noch so. Übersteigt es unsere Fantasie oder ist es möglich, dass wir es vorstellen können, dass er nicht so viel bewirkt hat und dass nicht so viele Menschen davon berührt worden wären? Und die einen schauen mich so an und die haben recht und sagen, Herr, sie, dass ich nur schon vorstelle, dass unser Herr kein Wunder tun hat. Für das gehört er von der Bühne weggeschafft. Und recht haben sie. Recht haben sie. Die Vorstellung, dass Jesus Christus da ist. Sich den Menschen zuwendet und kein Wunder tut. Nicht heilt, nicht wiederherstellt, nicht Tote wieder führen bringt, nicht verkrüppelte gerade macht, nicht Barmherzigkeit zeigt, indem er neu macht und Menschen versorgt und auch sogar wie vermehrt, auf das sie sich freuen. Die Vorstellung ist fernab von allem. Aber wenn ich versuche zu sagen, Leute, genau gleich fern, genau gleich kaputt ist die Vorstellung, dass die Gemeinde, wo er sagt, das ist mein Körper, sprich sichtbar da auf dieser Welt, dass die Gemeinde nichts von all dem hat. Es ist genauso kaputt. Weil die zwei gehören zusammen im Fall. Bringen wir es irgendwie wieder in die Vorstellung. Ohne Verurteilung, ohne Not. Jesus hat die 10 Jungfrauen, die anderen 5 haben auch geschlafen, oder? Die genug Öl hatten. Also, er hat sie nicht für das gerichtet. Aber bringen wir es in unseren Kopf, in unsere Vorstellung, dass wir dazu gesetzt sind, gerufen sind, um in der Kraft vom Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und dürfen wir uns ein zweites Bild geben. Stell dir vor, da unter uns, Sonntag für Sonntag, und eben nicht nur am Sonntag, sondern dann jeden Tag von der Woche, schlicht, weil es anders gar nicht mehr geht, würden Menschen geheilt werden. Da unter uns, Blinde würden sehend werden. Dort, wo du schaffst, würden Menschen, die irgendetwas gebrochen haben, bam, es wäre wieder hergestellt. Dämonen würden austrieben werden, Furcht würde verschwinden. Tote würden auferstehen. Sonntag für Sonntag da. Würden eher mehr Menschen kommen oder weniger? Würde Weinfelden und Umgebung oder vielleicht sogar die ganze Schweiz eher mehr von uns hören, dass es da eine Begegnung im Jesu-Park gibt, oder weniger? Könnte es sein, dass Christus sich so seine Gemeinde denkt hat, bis zum heutigen Tag? Und dass es bis zum heutigen Tag nicht um gescheite, ausgefeilte Konzepte geht, nicht um irgendwelche gut durchdachte Methoden, wo alles seinen Platz mag haben, aber dass es bis zum heutigen Tag darum geht, dass durch Kraft von Zeichen und Wunder und in der Kraft vom Heiligen Geist wir unterwegs wären, du und ich, dass das unser Normalfall wäre, der Gruf, wie wir drauf sind. Und da, was wir miteinander erleben, Wunder und Wunder und Zeichen und Kraftwirkung und Wiederherstellung, Austreibung von Dämonen, gesund werden von Kranken, Aufstehen von Toten. Und könnte es sein, dass dann sein Reich, wo wir uns so oft so abgemüht haben, zum irgendwie, versuchen zu sagen, dass dann sein Reich gebaut würde? Lange Rede, kurzer Sinn, mein zweiter Punkt. Würde es sich allenfalls lohnen, wenn du und ich würden anfangen, miteinander beten und sagen, Gott, gib uns mehr von deinem Heiligen Geist. Lass durch uns wieder Zeichen und Wunder geschehen, auf dass dein Name geehrt wird. Und dass das vielleicht mehr wird bewirken als alle Anstrengungen, die wir jemals unternommen haben, um irgendetwas zu erreichen. Und könnte es allenfalls sein, dass sich Gott sogar genau so gedacht hat und auch damals darum seinen Jüngern, die man später Apostel genannt hat, gesagt hat, wartet, macht nichts, bis nicht der Heilige Geist gekommen ist. Und könnte es sein, dass die ausstehende Prophezeiung aus der Azusa Street, die geheiss hat, irgendwo so in 100 Jahren, und da sind wir auch schon drüber, wird der nochmal eine Erweckung kommen, die alles übertrifft und übersteigt, was Azusa war. Und könnte es sein, dass es sich lohnen würde? Dass wir für das alles würden, wie auf die Seite tun, die sich davon abhalten. Auch alle Dünkel, auch alles Gefühl von, okay, andere sind nicht ganz so gleich wie ich, das ist ja die Idee, darum sind sie anders. Aber all das auf die Seite und sagen, lasst uns eins machen und wieder dafür beten und sagen, Daddy, wir nehmen das ernst. Jesus hat gesagt, wenn wir bitten um den Heiligen Geist, wirst du uns geben. Und wir fangen wieder an zu bitten. Der Jakobus in seiner sehr charmanten Art hat sie so ausgedrückt und hat gesagt, 4,2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn er bittet, bittet er schlecht. Sehr ein sympathischer Mensch, aber ein tiefer Better. Und wir werden noch mehr von ihm hören im Verlauf des Jahres. Könnte es also wieder sein, dass man zum Schluss vom Römerbrief, dass es darum geht, unsere Prioritäten richtig anzubringen und zu sagen, zuerst bitte mal mehr vom Geist. Mehr Ausrüstung. Mehr Kraft. Und ja, wir brauchen Zeichen und Wunder. Und nein, sie haben nie aufgehört. Und sie sind nie nur für eine bestimmte Zeit gewesen. Seit Anfang der Welt hat Gott Zeichen und Wunder gewirkt. Auf das sein heiliger Name geehrt wird. Weil ihm da geht's. Amen. Lasst uns miteinander übergehen in die Abendmahlzeit. Nimm dir selber einfach Zeit, so viel wie du brauchst. Du musst nicht in einem bestimmten Moment aufstehen, nur weil die anderen um dich herum gehen. Aber fällt eine innerliche Entscheidung. Und vielleicht kann dir wie sein, dass du noch geprägt bist von Altlasten, weil dir gesagt worden ist, dass der Heilige Geist nicht mehr wirkt. Vielleicht ist dir heute Morgen der Blick aufgegangen, dass du realisiert hast, stimmt ja, was soll der Blödsinn? Er hat nie aufgehört zu wirken. Vielleicht besteht es darin, dass du wie eine Entscheidung fällst, dass du sagst, ich möchte anfangen, mich auszustrecken. Der Paulus verwendet im 1. Korinther 14 ein ganz starkes Wort dafür, Zelor. Er sagt, eifern. Das Wort, das wir heute nicht mehr brauchen, weil wir brauchen es nicht mehr. Wir haben ja alles immer sofort und ohne Anstrengung, oder? Eifern braucht es nicht mehr. Aber eifern meint volle Leidenschaft. Vollgas, gut sein, alles ersetzen. Für mich vom Heiligen Geist. Sagt er ausrechnet der Korinther, das Gefühl, das sind die gewesen mit dem Heiligen Geist. Ihnen sagt er, eifert. Strebt nach Liebe, andauernd, jagt der Liebe nach, 14. Jagt der Liebe nach. Aber eifert um die Gabe vom Geist. Also, vielleicht willst du heute Morgen die Entscheidung fällen und sagen, ich würde das wieder reingehen. Ich habe keine Ahnung wie, ich weiß nicht, wo jeder Weg führt, aber ich fälle eine Entscheidung, Jesus, ja, ich möchte das, zeig mal wie. Und er wird es uns zeigen, wir werden miteinander den Weg gehen und der Michael wird uns dann auf dem Weg weiterführen.